Bei Excel-Analysen gibt es Ungewissheit. Es gibt statistische Auswertungen. Man kann dann vielleicht auch Monte-Carlo-Simulationen machen, indem man 50.000 verschiedene Business Cases ausrechnet, ja, und das simuliert lässt und dann eine Kurve macht und sagt, okay, wo sind die Ausreißer? Dann hat man noch immer Ungewissheit. Bei der systemischen Aufstellung im Organisations- und Unternehmenskontext ist es so, ich habe eine Idee, ich modelliere mal etwas, meine Hypothesen, die ich habe, hinterlege dort Zahlen, Daten, Fakten weiterhin, aber nicht mehr aus dem Exzess heraus, sondern das, was notwendig ist, und stelle dann diese Hypothesen mit einer Systemaufstellung auf. Und nach 1,5 Stunden Aufstellung habe ich Klarheit.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist. Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Stell dir vor, du verantwortest 1 Milliarde Euro Umsatz und tausende Mitarbeiter. Du bist der Prototyp des Top-Managers, rational, effizient, zahlengetrieben. Und dann kommt dieser eine Satz vom Vorstand. Marco, spar 500.000 ein oder wir werfen Leute raus. Mein heutiger Gast Marco Schlimpert hat genau diese Welt erlebt. Er hat Karrieren in Rekordzeit hingelegt und dabei gemerkt, Zahlen alleine führen uns an die Grenze. Heute ist Marco Brückenbauer. Er hat die Excel-Listen nicht weggeworfen, aber er hat sie um eine entscheidende Kraft ergänzt, die Intuition. Wir sprechen heute darüber, warum wir in Österreich oft so skeptisch sind, wie der 22. Wiener Bezirk geprägt hat und warum er heute das Herz zurück in den Maschinenraum der Wirtschaft bringt. Herzlich willkommen im Podcast, Marco Schlimpert. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, ein kurzer Gedanke. Du hörst mir gerade über einen Podcast zu. Du schenkst mir auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport deine wertvollste Ressource, deine Zeit. Und genau das ist die Macht von Podcasts im Businessbereich. Wenn du für dein Unternehmen auch einen Podcast planst oder dein aktuelles Format stagniert, dann mach nicht den Fehler, einfach nur ein besseres Mikrofon aufzustellen. Hol dir mein kostenloses PodCanvas Audit Worksheet und prüfe dein System auf Herz und Nieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Marco, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo Daniel, es freut mich auch total, dass ich heute hier bin. Danke für die Einladung.
Ehrlich gesagt freut mich das.
Ich heute bei dir bin und du der Erste bist in Österreich und in Linz, der mich eingeladen hat.
Ehrlich gesagt ärgert mich das.
Das ärgert mich auch ein bisschen, dass die Themen, die ich anspreche in Österreich, nicht so sehr gesehen werden und ich mehr in Deutschland Resonanz bekomme.
Ehrlich gesagt müsste dringend mal gesagt werden.
Dass wir auch in Österreich mal offen sind für neue Wege und rausgehen aus den herkömmlichen Themen und uns öffnen.
Warum ist das so? Warum sind wir Österreicher so verschlossen?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Weißt du, ich war ja ganz viel in der Welt unterwegs und ich habe immer so das Gefühl hier, wir Österreicher glauben, ja, uns geht's gut, uns passt alles, wir fühlen uns wohl, wie die kleine Amöbe im Wasser, in der Pfütze und wir breiten uns dort aus und alles ist okay. Und wenn was Neues kommt, schauen wir uns das mal ganz skeptisch an. Und wenn einer neue Ideen hat und damit erfolgreich ist, sind wir immer diejenigen, die nörgeln und gleich einmal das Negative sehen. Wir haben ja ein letztes Beispiel gesehen, gerade in den Medien, von einem lieben oberösterreichischen Kollegen.
Genau, wir haben es im Vorgespräch jetzt besprochen. Das war die Open Claw-Geschichte, genau. Die halt dann gleich ziemlich ins Eck, welche Gefahren könnten Ecke denn kommen.
Das sage ich immer, weißt du, das Leben ist lebensgefährlich. Es fängt an, gefährlich zu sein, wenn du in der Früh aufstehst.
Wie ich so ein bisschen zu dir recherchiert habe. Und man muss dazu sagen, wir haben uns kennengelernt, das ist jetzt ein großes Wort. Wir haben uns, wir sind uns begegnet auf LinkedIn über einen Kommentar von dir zu diesem Setting, in dem wir jetzt sitzen. Und dann habe ich auf dein Profil geklickt und habe mir gedacht, interessanter Mensch, den will ich hier im Podcast haben. Und wenn man so ein bisschen schaut zu dir, man 11 Jahre Lansing Top Management, und du sagst so in verschiedenen Quellen, du hast so alle 2 Jahre dieselbe Ansage gekriegt, dass wir halt irgendwie die Leute abbauen müssen.
Genau.
Was war der Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie das System haut nicht hin?
Lustigerweise oder traurigerweise war es immer so, ich habe ja auch Unternehmen gewechselt und jedes Mal, wenn ich dorthin gekommen bin, ist dann losgegangen und ich habe mir schon gedacht, das liegt an mir. Ja, ich bringe so diese Aura des Personalabbaus mit. Und irgendwann einmal, weil immer die gleiche Argumentation kommt, wir müssen Kosten senken, wir müssen wettbewerbsfähig sein. Am Anfang war es für mich eine logische Restrukturierung als junger Mensch. Ja, wir müssen schauen, dass auch die bestehenden Mitarbeiter, die bleiben, eine Zukunft haben. Das war immer so ein bisschen die Ausrede dafür, die Beruhigung, okay, jetzt müssen wir halt die anderen verabschieden, weil es ist halt einmal so, das ist Wirtschaft. Nur bin ich dann draufgekommen bin, nein, es gibt so viele Ideen und gute Ideen in Unternehmen. Mhm. Und wenn man die mal wirklich realisieren würde, dann müsste man das gar nicht mehr machen. Und speziell auch, wenn man schaut, was wollen die Menschen denn wirklich? Ja, und wenn man sie entsprechend einsetzt. Und da war halt so wieder der Punkt, also nach innerhalb von zwei Jahren wieder die zweite Restrukturierung. Wo bleibt da das langfristige, zukünftige? Ist das immer nur jetzt mal ad hoc oder jetzt haben wir gerade mal mit einer Strategie begonnen, nicht einmal umgesetzt und jetzt wollen wir schon wieder Kosten abbauen? Es geht einfach nicht. Ja. Und da haben wir gedacht, na, das muss anders gehen, das taugt man immer.
Wie sehr lastet denn das persönlich dann auf weil so das, ja, das bisschen böse Bild dazu, die da oben bauen sie halt wieder ein paar auf, denen geht's eh gut. Jetzt die Führungskräfte, die ich kenne, haben dann schon auch so persönlich Themen damit. Wie ist da persönlich gegangen mit solchen Geschichten?
Es ist schrecklich. Es ist nicht einfach und du grübelst ja die ganze Zeit, kannst irgendwas anderes machen. Das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, war, da ist einmal ein Vorstand gekommen, das war ein Maschinenbauunternehmen in Deutschland damals. Entweder du sparst 500.000 im Einkauf ein oder wir müssen einen Mitarbeiter rausschmeißen. Ich meine, das muss man sich mal überlegen, mit welcher Drohung das da passiert ist. Damals als junger Mensch und man dachte, okay, hey, cool, ich kann Menschen retten, ja, indem ich mir schaue, dass ich den Einkauf optimiere. Aber persönlich, das ist schrecklich und es ist ja schon so, was wir oftmals vergessen, wenn du jetzt so einen Personalabbau hast, das ist ja nicht von heute auf morgen, sondern das wird ja schon Monate vorher besprochen. Das heißt, du als Führungskraft kannst dich ja schon ein bisschen darauf einstellen. Mhm. Ja. Nur dann ist aber der Moment, wo du das verkündest und dann hast du ja die Schockwelle im Unternehmen. Mhm. Und das, was du an Zeit benötigt hast, um dich sozusagen damit abzufinden und zu schauen, ob es noch irgendwelche andere Möglichkeiten gibt, das haben ja dann die Mitarbeitenden nicht. Ja. Und die werden ja sofort damit konfrontiert. Und das ist natürlich dann auch, also da kommt ganz viel Energie, ganz viel negative Energie auf eine Führungskraft zu. Und wenn man es jetzt mal ein bisschen mit dem Herzen nimmt, ja, und ich finde, eine gute Führungskraft ist, wenn sie mit dem Herzen führt, dann ist das die schrecklichste Zeit, die du haben kannst. Und ja, und dieses Augen zu und einfach durchtauchen, irgendwann einmal geht das halt nicht mehr, ja. Und das können die großen Wirtschaftsbosse sagen, ja, aber das gehört dazu, das ist ganz normal. Ja, bis jetzt gehört es dazu, nur ab jetzt eben nicht mehr. Weil es wird nicht mehr funktionieren. Ganz einfach.
Ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe ja eine der größeren Handelspleiten in der zweiten Reihe mitmachen dürfen damals. Und habe es einfach gesehen. Ich war selber nicht betroffen gewesen, wie die Vertriebseinheit in Konkurs geschickt worden ist. Aber es hat das gesamte Konstrukt, die gesamte Gruppe im Markt erschüttert. Und ich habe gesehen, wie einfach wochenlang in Wirklichkeit in keiner Firma mehr gearbeitet wurde, weil halt die Leute gesprochen haben, was heißt das jetzt für auch die, die nicht unmittelbar betroffen waren. Jetzt, wenn man auch zu dir schaut, du gehst, hast das auch durchaus auf der Webseite und so weiter stehen, dass du unter finanziell schwierige Bedingungen irgendwie aufgewachsen bist, Scheidungskind, gleichzeitig eben diese doch sehr steile Karriere und irgendwo steht dann 1 Milliarde Euro Umsatzverantwortung. Wie sehr hat dich da diese Kindheitserfahrung geprägt, dass du dann in der Top-Management-Rolle, wo du halt dann mit sehr viel Geld auf einmal auseinandergesetzt warst, einfach ideale Entscheidungen treffen kannst? Mhm.
Die Kindheit hat mich total geprägt. Die ersten 9 Jahre waren geprägt von liebevollem Umfeld, also wirklich tolle Familie. Ich habe 2 Geschwister, das war so die Vorzeigefamilie. Und dann von heute auf morgen einfach dieser Bruch, wo mein Vater nach Deutschland zurückgegangen ist, nach einem halben Jahr sich meine Eltern haben scheiden lassen und wir im 22. Bezirk in Wien. Und das ist jetzt nicht, sag ich jetzt mal, ein super wohlhabender Bezirk, sondern rundherum waren die Gemeindebauten. Dann aufgewachsen bist.
Was ist das? Ich bin nicht so gut mit
Die Donaustadt, also okay. Auf der linken Seite. Heute, früher hat man gesagt Transdanubien, heute sagt man Lido. links der Donau. Da bin ich stolz drauf. Der 22. Bezirk hat so viele Einwohner wie ganz Linz. Also und da ist halt ein Arbeiterbezirk gewesen. Mittlerweile ein sehr aufstrebender Bezirk. Und damals als Kind, also ich habe nie mit Türken was zu tun gehabt, sondern immer mit den, wie man so schön sagt, in Wien, Wiener Proleten halt. Ne? Und da bin ich halt aufgewachsen und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum bin ich auf eine schiefe Bahn gekommen? Weil das ist so wirklich, du bist da im Nukleus von potenziell gefährdet, kriminell zu werden. Und meine Antwort darauf war die enorme Liebe, die ich von meinen Eltern bekommen habe in den ersten Lebensjahren. Und das habe ich für mich so mitgenommen, das Schönste, was wir unseren Kindern geben können, ist eben die Liebe, wenn sie klein sind. Man sagt ja immer so, die ersten 6 Lebensjahre prägen total und nachher begleitet man die Kinder. Und da habe ich eben das Glück gehabt. Ja, und danach jeden Schilling damals immer dreimal umzudrehen, habe ich mir gesagt, das passiert mir nicht. Und ich wollte immer raus aus Wien. Ja? Und der erste Ankerpunkt war für mich, ich werde Pilot.
Ja, genau.
Ja, und dann ist es leider nichts geworden, weil da war eine Fehldiagnose beim medizinischen Test. Also die erste Aufnahmeprüfung habe ich geschafft. Ja, da war ich total glücklich. Ich habe mir gedacht, wow, endlich, jetzt öffnet sich die Welt für mich und den Rest, den schaffe ich locker. Nur, dass ich dann in Graz bei der medizinischen Untersuchung einen Fehlbericht bekommen habe, das war echt so, du läufst, also die Leute, die Marathon oder Laufen gehen, du läufst irgendwo und um Kilometer 41 stellt da jemand das Haxel. Ja. So fühlt sich das an. Ne, und dann habe ich halt gedacht, okay, was machst du denn gerne? Du kannst doch anders die Welt kennenlernen. Und dann habe ich halt gesagt, du studierst halt. Studierst als irgendwas Technisches mit Menschen. Und was mich da halt immer bewegt hat, war nie, ich habe nie das Ziel gehabt. Ja, wenn man sagt, man muss ein Ziel haben und das verfolgen. Ich habe nie das Ziel gehabt, Führungskraft zu werden. Habe ich nicht. Ich habe immer das Ziel gehabt, ich lerne die Welt kennen. Raus aus dem 22. und die Welt kennenlernen. Und dadurch, dass ich sparsam erzogen worden bin, bin ich auch halt sparsam damit umgegangen. Also später dann einmal, als ich Führungskraft war bei den Maschinenbauern in Österreich, ich meine, viele fahren mit dem Auto nach Linz zum Flughafen, stellen sich irgendwo ganz nahe am Terminal hin. Da kostet der Parkschein, keine Ahnung, damals war das in der Woche so 35 Euro. Oder du gehst halt 2 Minuten weiter und dann zahlst halt nur 7 Euro oder 8 Euro. Na, was hat der Marco gemacht? Ich bin halt dort geparkt, wo es halt billiger ist, weil man dachte, der Service ist das gleiche und wieso soll ich nur, weil ich 2 Minuten weniger zum Terminal gehe, mehr zahlen? Ja? Also das war für mich innen drinnen. Und dann eben der Umgang mit Menschen, weil ich musste lernen in Wien, und da gibt es auch eine Geschichte, ich meine, meine Mutter, die war alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, macht das einmal, ja, mit 3 Kindern alleinerziehend zu sein. Höchsten Respekt vor allen Frauen, die alleinerziehend sind, ja, es ist ein absoluter Wahnsinn. Ja, und da bin ich halt einkaufen gegangen mit 10. Ne, was passiert da, wenn du bei der Gemeindebautensiedlung durchgehst in Wien? Du wirst angehalten. Ja, von 3, 4 Leuten, die einen Kopf größer sind als du. Und dann dögeln die dich, wie man so schön sagt, auf Wienerisch. Ja? Das heißt, kriegst du einen Hintern und keine Ahnung was. Ja, und da muss ich halt Strategien entwickeln, dass das nicht passiert. Weil ich bin ja nicht suizidgefährdet, dass ich jedes Mal, wenn ich einkaufen gehen will, eine runterbekomme. Ja? So, und all diese Erfahrungen, die haben sich in mir so eingeprägt, dass ich gesagt habe, das will ich nie wieder erleben. Und die Menschen, mit denen ich begegne, denen möchte ich immer ein gutes Gefühl geben. Ja, und das hat automatisch dazu geführt, dass ich dann halt in Führungspositionen gekommen bin.
Jetzt sehr erfolgreich, wie wir ja mittlerweile ein paar Mal gehört haben. Und auf der anderen Seite, und jetzt kommt da irgendwie so ein gefühlter Bruch, kommt jetzt auf einmal der Systemiker, der systemische Coach, der mit Aufstellungen und Intuition herumläuft.
Genau.
Wo man halt dann irgendwie ja so die Selbstfindung irgendwie sehen könnte. War es die Midlife-Crisis ganz?
Das hat meine Tochter auch schon gefragt, aber vielleicht, aber ich glaube nicht, weil es ist ja so, ich bin ja dann Vater geworden, ich habe 3 Kinder, die Mädels sind jetzt 17, der Sohn ist jetzt 15 und es ist ja in dem Moment, wo du Vater wirst oder Mutter wirst, Eltern wirst, ja, geht es ums Funktionieren. Ja, also du hast ja nicht mehr die Zeit, jetzt dich selbst zu verwirklichen, im Sinne von, ich mache, was ich will und mach mein Hobby und gehe mit Freunden aus oder was auch immer, sondern da geht es darum, in der Früh Frühstück machen, es geht darum, dass dann die Wohnung aufräumst, staubsaugst, alles Mögliche unternimmst, dass irgendwie auch die Hälfte des Haushalts mitmachst, dann gehst arbeiten, dann hast den Stress dort, kommst wieder nach Hause. Also du bist ja rund um die Uhr, bist du irgendwie im Arbeiten, du bist im Hamsterrad. Und je mehr du im Hamsterrad bist, ja, und du das nicht mitbekommst, das kann jetzt von mir sprechen, desto weniger fühlst du dich.
Kann ich nachvollziehen. Mein Sohn ist 8.
Ja. Und als mein Sohn 9 war, genau zu dem Zeitpunkt, wo meine Eltern sich haben scheiden lassen, ist ein Chaos zu Hause ausbrochen.
Okay.
Ja, und der hat halt die Finger, und das können die Kinder super. Also das ist das größte Geschenk, was Kinder einem Menschen geben können, ist einfach das Spiegeln. Ja? Also nicht das Kind ist blöd, sondern du bist blöd, wenn das Verhalten vom Kind nicht so ist, wie du das haben möchtest. Und dadurch, dass ich halt schon immer sagte, ich möchte ein liebevoller Ehemann und Vater sein, hat mich halt meine Frau da mal gebeten, geh zum Familientherapeuten, weil so geht's nicht mehr weiter. Die Familie geht kaputt, ja. Du bist viel unterwegs, hast Karriere gemacht und bist auch international sehr viel unterwegs und zu Hause, ich schaffe das nicht mehr. Obwohl ich halt auch das Gefühl gehabt habe, ich mache auch alles. Ja, also wir beide haben das Gefühl gehabt. Und dann ist halt der Sohn da und der sagt, nein, ich will nicht mehr. Und ich sage, ich höre nicht mehr. Und so bin ich halt zum Familientherapeuten gegangen und ich habe halt damals als typischer Manager, habe ich mal gedacht, ich bekomme die 10-Punkte-Liste, how to.
Ja, genau. Ja.
Die Welt ist voller how to be a good leader. Ja, ich sage es jetzt bewusst so, nicht bis schön auf Englisch, sondern ein bisschen, ja, also wie man führt, wie man das macht, wie man jenes macht und wenn man das nicht macht, dann ist man keine gute Führungskraft. Ja. Und damals war ich halt in diesem Modus und habe mir gedacht, ein guter Vater muss seine 10 Punkte haben, dann ist er ein guter Vater. Denkst du, ich gehe zum Familientherapeuten, der hört sich meine Lebensgeschichte an und dann sagt er etwas, was mich total irritiert hat. Marco, du bist kein Mann.
Okay.
Ja, genau. Okay.
Ja, nein, ist
okay. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, was willst du jetzt? Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Und dann habe ich gleich wienerisch gedacht, ja. Der Wiener, der denkt ja dann gleich so ein bisschen, ist der Tschukka-Sauger oder was ist jetzt? Ja, oder ein Kirch, geh mal raus, aber was soll das jetzt? Ja? Soll ich dir zeigen, dass ich ein Mann bin? Das habe ich mir gedacht. Gesagt habe ich, was meinst du denn damit? Dann hat er gesagt, schau, dein Sohn spiegelt einfach nur das, was du ausstrahlst für ihn und ihm fehlt dann einfach die Männlichkeit. Und da geht es nicht darum, dass du hart durchgreifst, sondern dass du einfach verbindlich bist für ihn, dass du da bist für ihn im Sinne von, du sagst A und machst A und da ist irgendwas und du hast in dir so eine Riesenwut. Und ich habe zu ihm gesagt, ich habe aber keine Wut, ich bin total friedlich. Nein, du hast eine Riesenwut und das zeigt dir dein Sohn. Die Wut spiegelt jetzt dann so, ja, ich schreie nicht, ich gehe nicht in die Höhe. Ja, aber das ist diese stille Wut, die innen drinnen ist. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, und was kann ich jetzt dagegen unternehmen? Ich meine, meine Eltern haben sich scheiden lassen, das ist schon Ewigkeiten her. Und ich will nicht mein ganzes Leben lang damit irgendwie zu tun haben. Jetzt bin ich 45, irgendwann muss das Schluss sein. Was kann ich machen, hat er gesagt. Na, kommst du ins Stift Schlegel, machen wir dort Männerseminar. Und dann habe ich ihn gefragt, was machen wir im Männerseminar? Sagt er, Familienaufstellung. Und ich frage ihn dann noch, was ist das? Ja, lass dich überraschen. Dann frage ich ihn noch, gibt's eine Alternative zu dem? Sagt er, nein, gibt es nicht. Na okay, so bin ich dann zu dem Thema Familienaufstellung gekommen. Und das hat mich ja dann so fasziniert, weil nach diesem Familienaufstellungserfahrung im Stift Schlegel bin ich nach Hause gekommen und von dem Moment an hat mein Sohn auf mich gehört. Es war jetzt nicht nur einen Tag, zwei Tage, eine Woche, zwei Wochen, einen Monat. Nach dem zweiten Monat habe ich mir gedacht, was ist da jetzt passiert? Wenn das jetzt so eine Wirkung hat, dass ich einen Tag da wohin gehe, eine Familienaufstellung mache, nach Hause komme und dann ist alles wieder in Ordnung, dann muss ich ja zugestehen, alles, was ich bis jetzt gelernt habe als Maschinenbauer, als Techniker, als Wirtschaftsingenieur, das kannst du eigentlich vergessen, weil da ist etwas viel Wirkungsvolleres und Machtvolleres und da möchte ich gerne wissen, wie das funktioniert. Ja, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und jetzt noch ganz kurz, wie komme ich jetzt dazu? Und die Ausbildung war einfach für mich als Zahlen-, Daten-, Faktentyp super. Weil es komplett konträr war. Ich bin der strukturierte Zahlen-Daten-Fakten-Typ. Die Ausbildung war chaotisch und emotional. Also das war das andere Spektrum. Das habe ich gebraucht anscheinend. Und dann ging es ums Üben. Musst du ja, wenn du dann die Prüfung machen willst, musst du aufstellen. Ja, und brauchst du ein bisschen Praxis. Ich habe dann aber gewusst, ich mache jetzt sicher nicht eine Familientherapie in Linz auf, sondern übe es im Unternehmen. Weil mein Gedankengang war, jetzt wieder der Logiker, wenn diese Methode für Menschen in Familien funktioniert, ein soziales System, dann wird sie auch für Menschen in Unternehmen als soziales System funktionieren. Und das habe ich dann halt ausprobiert. Und die Ergebnisse, die waren so überraschend, dass ich gesagt habe, wow, das ist jetzt eine Methode, die kommt zusätzlich zu den Zahlen, Daten, Fakten und dann ist sie unschlagbar.
So kurz für die, die es jetzt vielleicht nicht kennen, systemische Aufstellung bzw. Familienaufstellung. Es werden verschiedene Personen im Familienumfeld, halt verschiedene Verwandte, die halt in diesem System ein Haustiere, Verstorbene und so weiter aufgestellt. Für einen selbst dann ein Stellvertreter, eine Stellvertreterin. Und irgendwann kommt man an diese Stelle und meine Erfahrung damit ist, dann geht das Gefühlschaos los. Zumindest bei mir war es damals so, dass ich allein beim Aufstellen, wo sie Menschen nur hingestellt haben, schon gemerkt habe, es macht emotional was mit mir und wie ich dann mit meinem Platzhalter gewechselt habe, sind halt alle Dämme gebrochen. Mhm. So, das horcht sich jetzt für den logisch denkenden Menschen, der mit Excel und Technik und so weiter auseinandergesetzt ist. Ich, der Marketer, der jetzt auch eher aus der rationalen Ecke gekommen ist, ist es im ersten Moment einmal irgendwie schwer zu fassen, was da passiert. Man muss gespüren, das haben wir im Vorgespräch ja festgestellt. Jetzt stellen wir das nur mal spannender vor, wenn ich in ein Unternehmen gehe und solche Dinge mache, wo ja bei der Familienaufstellung, bei mir war es so, ich habe es höchst freiwillig gemacht. Jetzt haben wir aber in einem Unternehmen schon sowas wie einen Gruppenzwang, wie eine Gruppendynamik. Wie läuft das auch? Wie kann man das so gar nicht vorstellen?
Genau, das ist ja, also vorab, es ist überhaupt nicht so emotional wie bei einer Familienaufstellung, weil es werden Business-Themen aufgestellt. Und das Interessante ist, du kannst alles aufstellen. Also du kannst ein Problem, ein komplexes Problem, das du nicht lösen kannst, kannst du mit dieser Methode lösen, indem du die Elemente für dieses Problem definierst, diese dann räumlich darstellst und dann einfach durch Abfragen verstehst, welche Empfindungen haben jetzt die Menschen. Und das sind jetzt im Vergleich zu Familienaufstellungen keine tiefgreifenden emotionalen Empfindungen. Das sind vielleicht so Empfindungen, puh, ich spüre Kälte oder du gehst mir jetzt ein bisschen auf die Nerven, obwohl ich mag dich privat, aber jetzt in dieser Rolle gehst du mir echt auf die Nerven. Dann stelle ich die Frage, was brauchst du, damit er nicht auf die Nerven geht, ja, vielleicht ein bisschen Distanz. Und wenn du jetzt das Projekt bist und ich der Skeptiker von dem Projekt, ja, dann ist es, dann kannst du sofort Rückschlüsse ziehen, was man hier im realen Leben machen kann. Und also es geht darum, letzten Endes, du hast ein super komplexes Problem, das du rational logisch nicht mehr lösen kannst, dann stellst du das auf. Und ursprünglich fängt man halt so an, dass man das Problem identifiziert. Natürlich in einer logisch-sachlichen Art und Weise, zum Beispiel sagt Daniel, du möchtest gerne erfolgreich sein. Okay, was bedeutet Erfolg für dich? Bedeutet das finanzieller Erfolg? Bedeutet das Freiraum? Bedeutet das, dass du vielleicht andere Podcaster coachst oder dass du einen gewissen Marktanteil hast? Was bedeutet das für dich? Und das definieren wir. Und dann kannst du auch ein Spannungsfeld auf dem Boden als Bodenanker aufstellen, ohne dass die Repräsentanten das wissen. Und dann definieren wir deine Produkte. Und dann schauen wir mal, wo sich diese Produkte positionieren. Und dann kommen diese Interventionen und Fragestellungen, die dann eben feststellen, wie fühlen sich jetzt die Menschen. Die Fragestellung, die ich dann immer stelle, ist, gibt es Empfindungen, die anders sind als sonst? Indem ich das frage, passieren zwei Sachen. Die Menschen, die daran teilnehmen, sind auf einmal im Hier und Jetzt. Sie haben keine Gedanken mehr. Weil sie achten auf ihren Körper, spüren ihren Körper und kommen drauf, puh, da ist jetzt was anders. Und dann äußern sie das und sie dürfen das oder müssen das sogar in diesem Setting äußern. Und das wirkt oftmals sowas von befreiend, weil welche Mitarbeiter dürfen in Unternehmen über ihre Empfindungen sprechen? Ich habe erlebt, dass am Anfang, und du wirst es kaum glauben, ich habe mir natürlich dann überlegt, bei der Firma Lenzing, am Standort in Lenzing, 3.500 Mitarbeiter, habe ich es zum ersten Mal ausprobiert. Ich habe mir dann echt gedacht, im ersten Schritt, naja, die werden jetzt glauben, ich bin komplett durchgedreht. Aber dann nein, Lenzing ist so groß, dass da der Durchschnitt der Bevölkerung dort ist. Und der Durchschnitt der Bevölkerung, da gibt es Leute, die Familienaufstellungen machen. So, und ich habe diese Menschen gefunden. Und du wirst staunen, das waren Projektingenieure, Prozessingenieure, also Techniker. Techniker haben das im Privatleben gemacht für ihre Familien. Die waren jetzt natürlich total neugierig, wie geht das im Business? Und so haben wir unser erstes IT-Projekt aufgestellt. Das war eine SAP-Einführung in der Produktion, die wir aufgestellt haben. Lustigerweise entstanden dann Dynamiken und wir haben dann auch Hindernisse entdeckt, die vorher nicht sichtbar waren. Der Projektleiter hat dann in den Folgetagen diese Hindernisse angesprochen und siehe da, auf einmal ist das Projekt erfolgreich und reibungslos gelaufen.
wirfst du mir das nächste Stichwort einfach mit IT hin. Wir sind ja wieder in einer Nuller und Einser rationalen Welt drinnen. Und gleichzeitig, es funktioniert ja dieses ganze Aufstellen, wie es das du jetzt auch beschrieben hast, übers Spüren, übers Fühlen, mhm. über was ist da jetzt eigentlich los mit mir. Und jetzt kommen wir da kommen ja zwei Welten zusammen, die jetzt auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen. Dieses Rationale und auf der anderen Seite rede ich über meine Gefühle.
Ja.
Und das haben wir doch alle nicht gelernt im Business-Zusammenhang, dass wir über unsere Gefühle und Befindlichkeiten sprechen, so in der großen Verallgemeinerung. Wie schwer oder leicht fällt das jetzt Teams, dass sie auf einmal wirklich über ihre Empfindungen reden? Also wenn ich an meine Konzernzeit zurückdenke, weiß ich, da wäre die eine oder andere Meldung gefallen.
Ja, ja, sicher. Nur nochmal zurückzukommen, wir sind alle Menschen. Wir werden als Baby geboren.
Mhm.
Im Mutterbauch sagt man, der Fötus lebt, wenn das Herz schlägt. Das Herz ist da von Anfang bis zum Ende. Leider vergessen wir das oft.
Mhm.
Und das Herz ist jenes Organ, mit dem wir Empfindungen haben. Mhm. In Wahrheit, ja. Also wir sind auch verbunden mit anderen Menschen, mit den Herzen. Und wie oft sagen wir, wenn ein Mensch komisch ist, gibt es ja diesen Ausdruck auf Österreichisch, der spürt sie nimmer.
Ja.
Das ist genau der Punkt, wo die Menschen auf einmal vergessen haben, verloren haben oder einfach ihr Körperempfinden verloren haben. Und der Körper ist was Einzigartiges. Das habe ich dann als Maschinenbauer, ich rede jetzt rein von der Technik des Körpers, ja, man sagt die Hardware. Wir bestehen ja aus 70% Wasser, deswegen ist wichtig, viel Wasser trinken. Wir bestehen aus 30% Festmasse und wieder die Hälfte dieser Festmasse ist menschliches Genom. Die andere Hälfte ist außermenschlich, außerirdisch. Mikrobiom, Bakterien, Viren, alles drumherum, was wir brauchen für unser Immunsystem, für die Verdauung, ja, all das ist da drinnen. So, und jetzt ist ja so, dass der Körper ständig in Kontakt mit der Außenwelt steht. Und wir wissen, dass Zellen, Bakterien, Viren miteinander kommunizieren, ohne dass sie ein Gehirn haben, ohne dass sie sprechen, ohne dass sie hören. Das wissen wir aus der Biologie. Das heißt, wir stehen ständig mit der Außenwelt in Kommunikation. Es treffen ständig Themen auf uns ein. Ja. Wir filtern das aber im Bewusstsein, weil sonst wäre das ja einfach zu überschwinglich, was wir da an Informationen hätten. Und das macht eben die linke Hemisphäre und der präfrontale Kortex, die sagen, das filtern wir jetzt aus. Im Unterbewusstsein wird das alles abgespeichert.
Mhm.
Und jetzt kommt es ja, und das sehen wir ja auch jetzt, wenn wir so die Krankheiten, die Zivilisationskrankheiten uns anschauen. Je mehr wir dieses Unterbewusstsein ausschalten, ja, und unterdrücken unsere Körperempfindungen, desto mehr kommt das Bedürfnis, das Unterbewusstsein sich auszudrücken, und dann entstehen eben diese körperlichen Krankheiten. Sondern das ist jetzt reine, sag ich jetzt mal, Mechanik des Menschen. Und wenn man jetzt glaubt, und das sind wir leider sozialisiert, da gebe ich dir vollkommen recht, im Business einfach keine Emotionen zeigen zu dürfen, ja, dann sind wir am falschen Dampfer. Nur es ist natürlich schwierig zu sagen, ich hatte das ja mal bei einem Investitionsprojekt, da hat der Finanzvorstand mir gesagt, na Herr Schlimpert, wie schaut's aus, die Zahlen schauen alle gut aus, aber es fühlt sich nicht stimmig an. Dann sagte er zu mir, seit wann treffen wir Entscheidungen auf Basis von Gefühlen? Dann sage ich, ja, und ist aber so, da spüre ich was. Und und dann war eben das Projekt nicht gut, ein halbes Jahr später. Also das ist gescheitert. So, und für alle, die jetzt sagen, das Spüren ist ein Blödsinn, sage ich jetzt, erfolgreiche Unternehmer, die wirklich erfolgreichen Serious Entrepreneur, da gibt es sozialwissenschaftliche Studien, sind die intuitivsten Menschen.
Mhm.
Die spüren etwas und dann überlegen sie ganz kurz und dann machen sie. Aber der Anfang war, ich spüre, dass diese Idee, die ich habe, erfolgreich sein wird. Ich spüre das einfach. Ich kann es da nicht begründen, aber ich spüre es. Und ich gebe jetzt Vollgas und meine gesamte Leidenschaft und meine gesamte Hingabe, um das umzusetzen, weil ich weiß, es ist erfolgreich. Die, die am Anfang Businesspläne machen, Zahlen, Daten, Fakten machen, Präsentationen machen, werden dieses Gefühl nie haben.
Mhm.
Und deswegen, wenn man sich jetzt mal ganz anschaut, die gesamten Industrieunternehmen und alle Unternehmen, die es überhaupt gibt auf der Welt, sind immer auf Basis dieses Empfindens eines Menschen entstanden, der an eine Idee geglaubt hat.
Das ist jetzt eine schlechte Nachricht, weil im Moment schaut ja so aus, als würde man irgendwie versuchen, möglichst viel an die KI abzugeben, weil ja dieses Zahlen, Daten, Fakten denken, das ist, was eine KI natürlich am allerbesten liefern kann.
Mhm.
Die Intuition scheint mir jetzt so irgendwie das große Unterscheidungsmerkmal zwischen menschlich und künstlich irgendwie zu sein. Du hast ja ein Buch dazu geschrieben, zur genau. Human Intelligence, wo auch eben genau dieses Intuitionsthema reinkommt. Und gleichzeitig haben wir diese Corporate World, die ja doch alles irgendwie messen möchte. Und wie geht das jetzt zusammen, dass wir Intuition in die Unternehmen reinbringen? Über Methodik oder was auch immer. Aber gleichzeitig wird am Ende wohl immer in der Wirtschaft dann nach dem wirtschaftlichen Erfolg gefragt. Und
ja,
wie
ja,
geht
sicher.
Das zusammen?
Ja, sicher. Also man muss ja auch mal ehrlich sein. Mein Sohn hat mich gefragt einmal, Papa, warum existieren Unternehmen? Und da habe ich mich dann eine Vorlesung erinnern können an der TU Wien, wie ein Professor gesagt hat, ja, Unternehmen existieren, weil sie Geld verdienen. Ja,
mhm.
Und ich sage jetzt noch, Unternehmen existieren, weil einer alleine nicht das machen kann, was mehrere zusammen können.
Mhm.
Ja, also gehe ich jetzt zurück zu meinem ehemaligen Arbeitgeber, die Firma Lenzing, die produziert holzbasierte Fasern. Ich alleine kann das nicht, aber im Zusammenspiel mit den Kolleginnen können wir es. Und deswegen gibt es das Unternehmen und es gibt es auch deswegen, weil sie damit Geld verdienen. Also es sind die zwei Bedingungen, dass mehrere Menschen etwas gemeinsam machen. Und das heißt, Zusammenarbeit ist enorm wichtig. Und wenn man sich jetzt mal das gesamte Potenzial ansehen, über das wir verfügen als Mensch. Wir haben den rationalen Geist,
mhm.
die Zahlen, Daten, Fakten, die Logik, nach Aristoteles zum Beispiel. Manche Menschen glauben, sie sind logisch, sind sie aber nicht. Ja, dann komme ich da mit der Logik von Aristoteles, deswegen sage ich das, weil das ist so...
Das musst du jetzt ausführen, weil...
Die Logik von Aristoteles. Also Aristoteles hat die Logik, die Gesetze der Logik...
Ja.
Erfunden und im Endeffekt auch diese Mengenlehre und da gibt es halt die logische Schlussfolgerungen, die man machen kann, ja. Und das sind einfach nur so ein paar Themen. Da möchte ich
danke
jetzt nicht
fürs Füllen der Wissenslücke.
Ja, genau. Und also wir haben das Rationale. Das ist ja super. Unsere linke Hemisphäre im Gehirn mehr. Dann haben wir das Empathische. Und das ist uns ja auch angeboren.
Mhm.
Ja, dass wir aufeinander achten und wenn wir wirklich mit dem Herzen offen sind, dass wir spüren, wie es dem anderen geht. Dann gibt es ja auch die Spiegelneuronen mhm. im Gehirn. Ja? Also da gibt es biologisch etwas. Wir Menschen können uns, wenn wir wollen, in den anderen hineinfühlen.
Mhm.
Und das ist ja auch was ganz Tolles, wenn wir einander begegnen. Bist du mal sympathisch, Daniel, oder nicht? Ja? Hast du die gleiche Wertevorstellung oder nicht? Ja? Oder gibt es da jetzt komplett was anderes und so haben wir einen ersten Eindruck. Ja, und der last but not least, das ist eben die Intuition. Das sind eben diese Geistesblitze, die wir haben.
Mhm.
Dieses, ich spüre jetzt was und ich muss unbedingt machen. Und eigentlich, Unternehmen existieren ja, wie ich schon gesagt habe, auf Basis dieser Geistesblitze. Heute sagt man ja, ich habe eine Innovationsabteilung, ja, und ich mache irgendwie Design to irgendwas, ja. Nur wenn wir jetzt von diesen drei tollen Kapazitäten, die wir haben, nur eine nutzen, dann nutzen wir zwei nicht, nämlich die Empathie mhm. und die Intuition. Jetzt stelle ich mir nur mal vor, was ist, wenn wir alle drei nutzen, welche Power wir dann haben. Und das zu integrieren, weil letzten Endes, und mir hat das ein Professor an der Uni Bremen gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel Budgets macht, ja, Großkonzerne lieben es, Budgetieren zu machen,
mhm.
dann frage ich mich, woher kommt denn der Verkaufspreis des Produktes? Wieso wissen wir, dass dieser Verkaufspreis des Produktes okay sein wird? Dann kommt die Antwort, naja, wir haben jetzt den Trend der letzten Jahre genommen mhm. und schreiten den fort. Sag ja, ist das auch realistisch? Jetzt nehmen wir mal an, welche anderen Indikatoren sehen wir denn am Markt? Ja, und glauben wir denn daran an diese Zahl? Jetzt kommt, glauben wir an diese Zahl?
Mhm.
Ja, also wir schreiben eine Zahl nieder, um dann daran zu glauben. Glaube ist nicht Wissen.
Mhm.
Und dann hat der Professor in Bremen gesagt, wenn du einen Preis für eine Zukunft, den Preis für ein Produkt für die Zukunft niederschreibst, ist das genauso intuitives Wissen wie alles andere, was intuitiv ist, nur dass du halt eine Zahl reinschreibst. Und mhm. weil du eine Zahl reingeschrieben hast, glauben es die Leute. So, wenn du Trends fortschreiten möchtest aus der Vergangenheit und irgendwelche Korrelationen haben willst, das haben wir früher mühsam mit Excel und logischem Verstand gemacht. Heute macht das die KI wunderbar. Besser als wir Menschen.
Mhm.
Was es aber benötigt ist, genau diese Zahlen zu interpretieren, hineinzuspüren, passt denn diese Zahl? Weil was die KI nicht kann, ist empathisch sein, spüren, fühlen, träumen. ja, und so ein gewissen, so ein gewisses inneres, ich weiß es, ohne zu wissen, woher es kommt, Wissen zu haben.
Mhm.
Das hat die KI nicht. Das heißt, ich finde, wir sind jetzt auf einem Punkt, wo die KI da ist und ich finde sie genial, wenn wir sie als solche sehen. Und nicht, wenn wir als Mittel sehen für, nimmt mir die Entscheidungen weg.
Mhm.
Sondern die Entscheidungen treffen noch immer ich als Mensch. Und umso mehr müssen wir aus meiner Sicht eben das Thema Intuition und Empathie wieder uns antrainieren, damit wir überhaupt in der Lage sind, mit dieser Datenflut, die KI uns liefern kann,
ja,
auch umgehen zu können. Deswegen sehe ich das als Symbiose und nicht als Gegeneinander. Und deswegen ist ja auch am Cover, steht HI, und das A soll auch ein bisschen andeuten, da ist auch ein bisschen was Künstliches dahinter, weil, und da schreibe ich auch an, diesen integrierten Ansatz, wenn man sagt, das Analytische nehme ich mit der KI, das Interpretieren und die ganze Thematik mit Intuition kommt vom Menschen, und wenn ich das miteinander kombiniere, dann habe ich alle drei Kompetenzen, aber sowas von da, und dann können wir wieder super erfolgreich sein. Also das war so ein bisschen der Hintergrund.
Du hast das jetzt sehr schön umrissen, was da und argumentiert und untermauert, warum das alles Sinn macht. Jetzt kann ich mir aber trotzdem vorstellen, du gehst jetzt aus deiner Rolle als Top-Manager raus, bist dann in dieser Coaching-, Berater-, Consultant-, Speaker-Ecke halt irgendwie drinnen und gehst jetzt das erste Mal zu einem ehemaligen Kollegen oder jemanden, der auf ähnlicher Ebene wie du halt vorher warst, unterwegs und erzählst ihm das. Wie reagieren tatsächlich die Unternehmen da draußen, wenn du mit diesen Thesen kommst? Ich kann mir vorstellen, da gibt es ein bisschen Skepsis.
Da gibt es Skepsis und da gibt es jetzt einen Riesenunterschied zwischen Österreich und Deutschland. In Österreich sagen die Leute, aha, interessant, und denken sich so ein Blödsinn. In Deutschland sagen die Unternehmer, ja, das ist interessant und wollen dann auch. Und dann gibt es auch die sagen, das ist ein Blödsinn. Und das ist mir eigentlich sehr viel lieber, weil dann weiß ich genau, was Sache ist. Und ja, ich sage jetzt mal, von 100 Leuten sind es vielleicht 10, die das interessant finden, 90 nicht. Und ich will die anderen 90 gar nicht überzeugen. Ganz ehrlich, ich bin nicht hier, um Leute zu überzeugen, sondern ich möchte mit jenen Menschen zusammenarbeiten, die offen sind dafür, weil die werden auch erfolgreich sein. Und die anderen werden es dann halt selber am eigenen Leibe erspüren. Und wenn es dann soweit ist, bin ich gerne da, nur ich will niemanden überzeugen.
Wo nimmt man die breiten Schultern her? Weil von einer von 10, der irgendwie ja sagt, das tut ja auch was, wenn man viele Neins kriegt, das tut ja auch was mit
einem. Ja, ja, klar. Das ist halt, ja, ich meine, vielleicht kommt da wieder die Kindheit vor, was ich alles erlebt habe im 22., wo man dachte, okay, das ist mir wurscht, ich mache halt einfach. Nein, aber das ist jetzt genau dieses Bauchgefühl oder diese Intuition, die ich habe, wo ich sage, ich spüre es, wenn ich daran denke. Und natürlich gibt es Momente des Zweifelns, absolut, ja. Nur ich spüre das im ganzen Körper, das hat eine Macht. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben. Das ist geflossen, ja. Ich hatte mal eine, zwei Schreibblockaden und da hat mir der Autorencoach mir geholfen. Also ich habe einen Autorencoach genommen, weil ja, Maschinenbauer schreibt ein Buch, ja, kommen irgendwelche Formeln raus. Jetzt sind aber Stories im Storytelling-Mode. Und ja, also ich habe es gespürt und das ist jetzt für mich etwas, was ich auf die Welt bringe. Und jeder, der sich dafür interessiert, ist herzlich willkommen. Es ist kein Hokuspokus, es ist alles wissenschaftlich begründbar. Einstein hat schon gesagt, im Jahr 1927 hat den prägenden Satz geprägt, alles ist Intuition. Intuition ist das heilige Geschenk und der rationale Geist der treue Diener. Wir haben eine Welt erschaffen, in dem der treue Diener verehrt wird und das Geschenk vergessen wurde. Das hat er schon 1927 gesagt. Und Einstein war bekannt dafür, dass er ein extrem intuitiver Typ war. Und wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehe, der Anton Zeilinger zum Beispiel, ja, der 2022 den Nobelpreis bekommen hat für Physik, ich glaube, das war der 4. Oktober 2022.
Da kommt jetzt der Zahlenmensch aus.
Ja, genau, mir hat das so taugt, weil ich mir gedacht habe, ja super, die Grundlagenforschung, und er hat das Phänomen der Quantenverschränkung nachgewiesen. Und wie hat er das gemacht? Indem er irgendwelche Apparaturen aufgebaut hat im Labor, das war gar nicht mal so groß, ja. Und dann hat er halt Licht durchgeschickt und geschaut, wie sich das Licht verhält. Und das hat er über 20 Jahre gemacht. dann habe ich mir die Frage gestellt, was musst du für ein Mensch sein, der so etwas 20 Jahre lang macht?
Mhm.
Ja. Und in einem seiner Interviews hat er gesagt, eigentlich die Quantenverschränkung, da haben viele der Physiker gesagt, das ist Zeitverschwendung, was du da machst, weil wir wissen eh, dass es gibt. Aber es wurde halt noch nie experimental nachgewiesen. Und seine wesentliche Frage war aber, gibt es den objektivierbaren Zufall? Und dann bin ich da so da gesessen und dachte, wow, das ist ein Mensch, der widmet sich das ganze Leben lang mit einer Fragestellung, nämlich, gibt es den objektivierbaren Zufall?
Mhm.
Macht daraus Experimente, weist die Quantenverschränkung nach und bekommt dafür den Nobelpreis. Welche Intuition hat denn der? Und der hat dann auch gesagt, also das war ein Weg voller Intuitionen, dieser Erfolgsweg. Also so gesehen, ja, ich finde es einfach ein wunderbares Thema und jeder, der will, ist gerne herzlich willkommen, sich da reinzulesen und zu arbeiten. Und du weißt das auch als systemischer Coach oder wenn du mit der Systemik mal zu tun gehabt hast, kannst du davon einfach nicht mehr lassen, weil es einfach so wertvoll ist.
Ja, und immer wenn ich glaube, ich habe mich entfernt, komme ich dann drauf, dass ich mich gar nicht entfernt habe.
Genau.
Jetzt ist es ja nicht ausgeschlossen, dass uns jetzt gerade jemand im Auto zuhört und sich jetzt da ein bisschen Inputs geholt hat, aber möglicherweise auch eine Führungskraft, die aber vielleicht so ein bisschen Panik schieben könnte, jetzt die Excel-Listen und Co. loszulassen und auf die Intuition setzen. Was würdest der Führungskraft im Auto jetzt gern sagen?
Ja, weiterhin Excel machen, das ist überhaupt kein Thema. Nur zusätzlich gibt es eine Methode, wo man nicht mehr so viele Szenarien mit Excel rechnen muss, sondern da macht man 2, 3 anstelle von 100, ich übertreibe, hat gewisse Hypothesen und die stellt man in einem Setting auf und innerhalb von 1,5 Stunden hat man Gewissheit.
Mhm.
Gewissheit. Diese Gewissheit bekommt man nicht durch Excel-Analysen. Bei Excel-Analysen gibt es Ungewissheit. Es gibt statistische Auswertungen. Man kann dann vielleicht auch Monte-Carlo-Simulationen machen, indem man 50.000 verschiedene Business-Cases ausrechnet, ja, und das simuliert lässt und dann eine Kurve macht und sagt, okay, wo sind die Ausreißer? Dann hat man noch immer Ungewissheit. Bei der systemischen Aufstellung im Organisations- und Unternehmenskontext ist es so, ich habe eine Idee, ich modelliere mal etwas, meine Hypothesen, die ich habe, hinterlege dort Zahlen, Daten, Fakten weiterhin, aber nicht mehr aus dem Exzess heraus, sondern das, was notwendig ist, und stelle dann diese Hypothesen mit einer Systemaufstellung auf. Und nach 1,5 Stunden Aufstellung habe ich Klarheit. Aber eine sowas von Klarheit. Und ich erspare mir ganz, ganz viel unnötige Arbeit. Jetzt komme ich aus dem Lean Management. Ja, und da will man Verschwendung reduzieren. Also das, was wir erleben in Unternehmen mit Analyse und Paralyse durch Analyse, ist purste Verschwendung. Was wir brauchen, ist die Kraft wiederum, unternehmerisch zu agieren, neue Ideen in die Welt zu setzen, damit neue Geschäfte umzusetzen und weniger Zeit in Analysen zu verbringen. Und das bietet die systemische Aufstellung als Mittel, was zusätzlich wirkt.
Und als Einstieg gibt es natürlich das Buch, das wir in den Shownotes natürlich mit verlinken werden. Zum Abschluss, gibt so aus deiner Sicht so ein Ding, wo du selber sagst, das fällt so unter die Kategorie, das hätte ich gern früher gewusst?
Ich hätte gern diese Methode 10 Jahre früher gewusst. Ich bin irgendwann mal so da gesessen und dachte, jetzt bist du 50. Wie wäre es gewesen, wenn du das vor 10 Jahren schon gehabt hättest?
Marco, vielen herzlichen Dank für den ganz frischen Blick auf viele, viele Dinge. Ich werde das nur 3-mal hören müssen, was wir da jetzt geredet haben, um wirklich alles zu erfassen. Alles Gute und bis bald.
Daniel, herzlichen Dank. Ich wünsche dir auch alles Liebe und Gute. Bis bald.
Das war Ehrlich gesagt für diese Woche. Wenn du dir noch Folgen wie dieser denkst, genau diese Art von tiefgründiger, authentischer Kommunikation brauchen wir auch für unser eigenes Unternehmen, dann lass uns reden. Ein eigener Business-Podcast ist der stärkste Hebel für Thought-Leadership. Aber nur, wenn das Fundament stimmt. Lad dir jetzt meinen Pod-Canvas-Audit-Worksheet aus den Shownotes runter und wenn beim Ausfüllen der Strategiefelder Boxen leer bleiben, dann buch dir gern ein 30-minütiges Sparring bei mir. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.